Dann mach ich mal die Aufnahme an. Okay, und da ist das Video. Hallo, hi. Das reagiert irgendwie, ja? Das Mikro scheint zu funktionieren. So. Und ich fange mal damit. Okay. Das ist anders als das andere. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit jetzt zu verstehen bin. Ich fange mal damit an, dass ich drei Themen anschreibe, die mich schon im Vorfeld erreicht haben als Wunsch. Wie schreibe ich das jetzt eigentlich hin, korrekt, damit das später funktioniert, dann ist es nicht mehr so einfach. Insofern ist das eine sehr richtige Frage. Soll ich einfach mal schreiben, Ablauf, vollständige Induktion, Formulierung, sowas?
Ja, Struktur.
Struktur? Ich kann es mir nicht schreiben, aber es wird nicht. Ja, das können wir sehr gerne besprechen. Ich quatsch vielleicht erstmal ein bisschen. konkreten Fragen sind. Also, vielleicht will ich auch was malen. Das muss ich mir gleich noch überlegen. Okay. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, da mit Emotionen ranzugehen, vielleicht? Naja, es ist eine Aussage über Matrizen der Größe n kreuz n. Das heißt, da kommt so eine natürliche Zahl vor, die die Größe der Matrix bestimmt. Und immer wenn man sowas sieht und wenn dann eine Aussage steht über alle, also auch von jeder Größe, also für jedes n aus n, dann habe ich so einen Reflex oder haben viele so einen Reflex, dass sie gucken, kann man das vielleicht mit Induktion machen. Sind Sie soweit noch bei mir?
Ja.
Prima. Und dann ist ja die nächste Frage, ist irgendwas da an diesem Resultat dran, was einem ermöglicht, sowas mit der Induktion zu machen? Also ist da irgendwo so ein Schritt drin, wo was kleiner wird? Und wenn ich mir da den Satz angucke, beziehungsweise diese Formel, die man jetzt sieht, im Falle n größer 1 sei Delta von A definiert als, steht da ja. Und wenn ich mir die Formel angucke, dann sehe ich, ja, da kommt das n vor, da wird irgendwas ausgerechnet, da geht irgendeine Summe von 1 bis n. Und als Formelbestandteil kommt da eine Matrix vor, bei der ich was weggestrichen habe, nämlich die ite Zeile und die dotte Spalte. Und das heißt, dass das eine Matrix ist, die genau um einen kleiner ist. Die hat eine Zeile weniger und eine Spalte weniger. Und das ist für mich dann immer so ein Indiz, dass ein Induktionsargument funktionieren könnte. Denn immer dann, wenn ich irgendwo was sehe für das nächst kleinere n oder so, dann heißt es ja, wenn ich mit Induktion argumentieren möchte, dann könnte ich da im Induktionsschritt was einsetzen. So, das ist quasi die Philosophie, mit der ich dann daran gehe. Und in diesem ganz konkreten Fall heißt das, ich starre da drauf und sehe, naja, wenn ich jetzt, was auch immer ich da zeigen will, für diese kleineren Matrizen mir schon überlegt habe, dann kann ich das da einsetzen und hoffen, dass ich es dann schlussfolgern kann für die Matrizen der Größe n kreuz n, wie es gerade geht. Wenn man sich nicht sicher ist, ob Induktion funktioniert, das kann ja auch sein, dass es so aussieht, aber in Wirklichkeit doch nicht geht, dann kann so auf dem Schmierzettel helfen, wenn man die Induktionsschritte einmal zu Fuß nachvollzieht, und zwar zum Beispiel von 1 zu 2 und 2 zu 3. So, zur Orientierung, hier würde es also so aussehen. Skizze zum Induktionsschritt, den ich jetzt hier. Für n gleich 1 hat man ja diese Formel, bei der man einfach sagt, man schreibt in einen Matrix-Eintrag hin. Das heißt, der nächste interessante Schritt wäre dann der von Größe 1 zu Größe 2. Und wenn ich mir eine Matrix der Größe 2 kreuz 2 angucke, dann habe ich da ja stehen, Summe läuft von 1 bis 2 minus 1 des Körpers hoch i plus j läuft, Entschuldigung, i fest. Genau. Man hat dann eine Formulierung da stehen, die im Prinzip sagt, sei das, was wir zeigen wollen, schon wahr. Sowas ist immer blöd, denn dann kann man einfach sagen, dann sind wir schon fertig, wir haben gerade keine Arbeit mehr. Juhu, aber war wahrscheinlich nicht Sinn der Aufgabe. Das heißt, es ist so ein natürlicher Stolperstein, da an dieser Stelle zu gucken, was muss ich denn jetzt eigentlich formulieren. Und hier gucken wir mal in den Beweis nochmal rein, was wir da eigentlich zeigen wollen. Wir definieren da ja etwas, das heißt Groß Delta, was jeder quadratischen Matrix über K einen Wert im Körper zuweist. Dann schreiben wir da so eine Formel hin und die Behauptung ist, Delta ist eine Volumenfunktion. Das schreibe ich also einfach nochmal so an. Das ist unsere Behauptung. Und diese Behauptung soll gelten für alle Matrizen über K von jeder Größe, für alle quadratischen. Das heißt, da steckt dieses für alle n aus n, ist das eine Volumenfunktion. Da steckt es drin. Das ist also die Behauptung, die wir da zeigen. Für alle n aus n ist Delta. Hier tun, wenn ich jetzt schon angefangen habe mit n größer gleich 2, wenn also n auch gleich 2 sein Denn der kleinste Fall, der hier möglich ist, ist ja n gleich 2 und über 2 weiß ich noch nichts. Das heißt, von 2 zu 3 kann ich jetzt nicht gehen. Von 1 zu 2 könnte ich. Das heißt, wenn ich so anfange, quasi 1 größer, dann ist es ein Hinweis, dass ich jetzt sage, für n minus 1 weiß ich schon was und vielleicht auch für alle bis dahin, kann man auch sagen. Und für n will ich das jetzt rausfinden. Sonst hätte ich gesagt, sei n größer gleich 1 beliebig und ich will jetzt den Schluss machen für n, von n zu n plus 1. Das geht auch. Das sind die beiden verschiedenen Möglichkeiten. Und man muss darauf achten, dass dann hier als unterste Grenze das angegeben ist, wofür man den Deduktionsanfang gemacht hat. Beziehungsweise das nächstgrößere, je nachdem, ob ich von n minus 1 zu n gehe oder von n zu n minus 1. Ich mache jetzt die erste Variante, ich gehe von n minus 1 zu n, fange also bei 2 an, n minus 1 ist dann mindestens 1. Und ich schreibe nochmal beliebig. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz, ich sage halt nicht, sei das für alle n aus n richtig, sondern nur, sei, wenn ich dieses n hernehme, es für n minus 1 richtig. Das heißt, immer dann, wenn ich mir ein besonderes n hernehme, dann setze ich nur voraus, dass es für das davor schon stimmt. Oder meinetwegen auch für alle davor. Aber halt nur diese begrenzten Größen oder Indizes oder was auch immer das da ist und eben nicht für alle anderen auch. Das ist genau der Unterschied. Sei die Behauptung für n minus 1 bereits richtig. Und ich schreibe auch mal hin, um zu zeigen. Und ich zeige die Behauptung jetzt ja auch nicht für alle n gleichzeitig, sondern nur für dieses eine, das ich mir am Anfang beliebig hergenommen habe. Das ist ja genau der Witz, dass ich mir jetzt eins in die Hand nehme und das dafür zeige. Und die Alternative schreibe ich gleich nochmal drunter. Aber jetzt möchte ich nur kurz weiterquatschen, was man da machen würde. Ich schreibe jetzt also das, was ich zeigen möchte, hin. Da habe ich also V auf 1, V auf 2 und V auf 3. Das sind jeweils Aussagen, die zeigen, dass das wirklich eine Volumenfunktion ist. Und an jeder Stelle kommt dann so ein Moment, in dem ich die Formel einsetze und sehe, oh, jetzt kriege ich da Matrizen, die einen kleiner sind. Und immer dann, wenn ich Matrizen sehe, die einen kleiner sind, dann kann ich sagen, hier steht doch, dass das für n minus 1 schon richtig ist. Das heißt, bei diesen kleineren Matrizen ist es schon eine Volumenfunktion. Und dann darf ich die Rechnung nehmen. Und dann rechne ich ab. So, Alternative. Das muss ich jetzt mal machen. Und dann können wir vielleicht aufhören. Mal gucken. Ich schaue mal, wie glücklich oder unglücklich sie aussehen. Aber wir sehen schon, das war eine ergiebige Frage, oder?
Ja, das war genau das. Ich wusste eben den Unterschied. Ich wusste nicht, dass es von n minus 1 zu n aufgeht.
Genau. Also hier könnte man auch sagen, sei n größer gleich 1 beliebig und sei die Behauptung für n bereits richtig. So, und in dem Fall, wo n gleich 1 ist, steht es im Induktionsanfang und sonst wissen wir das halt aus irgendeinem anderen Grund, aber wir setzen voraus, für dieses besondere n, was wir jetzt hernehmen, stimmt es schon. Und dann, und wenn wir so anfangen, dann zeigen wir, und wenn wir jetzt mal in dieses Matrizenbeispiel zurückgehen, dann können wir mal kurz gucken, warum ich die Entscheidung so getroffen habe, von n minus 1 zu n und nicht andersrum. So, warum habe ich das so gemacht? Wenn wir nochmal zurückdenken, was im Beweis passiert. Oh, Entschuldigung. Ich zeige Ihnen hier nochmal. Sie sehen, ich bin noch nicht wieder richtig drin. Ich habe das nämlich noch nicht wieder raus. Mit der Tafel, ich entschuldige mich bei denen, die das Video gucken. Ich zeige Ihnen jetzt da gerade die Tafel, das heißt, Sie sehen dann gleich mich nicht, aber es macht nichts. Ich zeige Ihnen jetzt die Tafel, auf der ich gerade die Sachen erklärt angeschrieben habe. Und quatsche. Ich bin unter der Ecke. Bei diesen Rechnungen haben wir n Kreuz n Matrizen, rechnen da irgendwie rum und die Streichmatrizen sind dann in natürlicher Weise ein kleiner. Das heißt, die Indizes, die ich sehe, sind normalerweise von 1 bis n. Und dass da irgendwas von 1 bis n minus 1 läuft, merke ich normalerweise gar nicht, weil ich einfach Rechenregeln einsetze für die Streichmatrizen. Wenn ich das andersrum gemacht hätte, von n zu n plus 1, dann hätte ich überall ständig diesen Index n plus 1 mitgeschleppt, der viel mehr nervt. Und dann hätte ich bei den Streichmatrizen halt die Größe n kreuz n gehabt, aber dass es da dann n ist statt n minus 1, hätte mir nicht so viel genützt. Ich hätte einfach diese nervige n plus 1 da immer gehabt. Und das ist ganz oft der einzige Grund, warum ich die Entscheidung so treffe. Das ist nur Faulheit mit dem Indizes. Und sonst gar nichts. Also, ich gucke mir das an. Und wenn ich in der Formel sehe, dass n minus 1 mich total nervt, dann gehe ich von n zu n plus 1. Und wenn ich sehe, dass n plus 1 mich total nervt, exekutive Entscheidung oder irgendwas anderes dabei. Es ist ganz selten so, dass es noch irgendeinen anderen interessanten mathematischen Hintergrund gibt, warum das eine irgendwie Vorteile hat, sondern meistens ist es wirklich nur Geschmackssache. So. Besser? Das freut mich sehr. Das war eine schöne Frage zum warmen Quatschen. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam, was da noch so steht. Wir könnten jetzt chronologisch weitergehen oder nach dem Motto, Frau Weidegger hat mal kurz Spaß mit der Notation, das hier mit der symmetrischen Gruppe machen. Dann wechsle ich die Tafel. So, Sie hatten die Tafel jetzt lang genug. Liebe Leute, die das Video gucken, ich wechsle die gleich und dann, man kann ja da zum Blick auf Pause drücken. Wie groß soll die Gruppe sein? Welche symmetrische Gruppe wollen wir jetzt zum Üben nehmen?
Bis zur
5 oder so. Also noch niedrig. Okay. Linke Tafel. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie der anfangen kann zu üben. Möchten Sie auch noch mitüben, wie man, wenn das irgendwie explizit gegeben ist, mit Bildern, mit Pfeilen, mit sonst was, wie man das überhaupt in diese Zyklenschreibweise bringt? Ist das auch was Sie üben möchten?
Eher von der Zyklenschreibweise in die Pfeilen.
Aha, dann machen wir das. Also schreibt doch mal, nicht Spaß mit Flaggen, sondern Spaß mit Permutation. Und ich fange an mit der Permutation. 1, 2, 4, 3, 4. So, dazwischen steht jetzt nichts. Und das bedeutet, dass da in Wirklichkeit ein nacheinander ausführen Stern steht, den ich aber nicht mache, weil ich faul bin und weil die Elemente fremd sind und das deswegen quasi gleichzeitig passiert. Okay. Und jetzt machen wir mal die Übersetzung in so ein Pfeildingens. Was macht diese Abbildung? Und da sind Sie jetzt dran. 1, 2, 3, 4, 5. Was geht wohin?
Die 1 geht zur 2. Die 2 zu 4. Und 4 zu 1.
Das letzte interessiert mich. Wie haben Sie das gesehen, dass die 4 zu 1 geht?
Ja, die letzte Zahl, dann ist die Klammer zu, springt dann wieder nach vorne.
Genau, das ist eine Regel, die man Zyklen liest. Bei der letzten Zahl, wenn da die Klammer zugeht, dann wird die auch die allererste Zahl im Zyklus sein. Okay, also haben wir die schon erledigt. Dann, ja. Ist jemand anders? Ha, danke. Arbeitsteilung. Jemand anders? Was passiert noch?
3 geht auf die 5 und die 5 geht auf die 3.
Okay. Wie nennt man dieses Gebilde, nur das Ding da vorne? Wie heißt das?
3-Zyklus.
3-Zyklus. Wie heißen diese Leute? Genau. Oder Zeitzyklus. Einverstanden. Was ist das Inverse davon, von diesem ganzen Ding? Das ist jetzt ja ein Produkt von zwei Gruppenelementen. Und da ist die erste Frage, wie rechnet man das Inverse von einem Produkt von Gruppenelementen aus? Das war das mit dem lustigen Namen. Weiß das noch jemand? Das Inverse von einem Produkt von Gruppenelementen? Ihr seid jetzt gerade still. Hier, ja?
Ich würde auch die Jacke-Regel.
Jacke-Regel. Das heißt, ich brauche die Inverse von diesen beiden einzeln und dann muss ich das hinterher wieder reinfüllen. Also in der Stelle die erstmal einzeln. Was ist denn dieser 3-Zyklus 1, 2, 4 hoch minus 1? Da kann ich jetzt mit Pfeilen argumentieren und sie irgendwie rückwärts laufen. Oder vielleicht habe ich mir eine Rechenregel gemerkt. Wissen Sie noch, wie es geht? Oder wie würden Sie es machen?
Also, ich hätte gesagt, das ist 1, 4, 2.
Ich auch, das finde ich schon mal sehr gut, wie sind Sie darauf gekommen?
Ich habe die 1 habe ich gelassen, weil es bleibt ja immer so ein bisschen das Erste. Und dann habe ich hinten sozusagen von hinten angefangen und das dann nach vorne geholt.
Genau, weil Sie nämlich sehen, dass das dann rückgängig macht, was Sie vorher gemacht haben.
Ja.
Genau, ja, ist auch prima. Genauso kann man das machen mit dem Zyklus. Man fängt mit der ersten Zahl an, lässt sie stehen und die anderen starten dann umgekehrt nach rechts. Mit den Pfeilen hätte ich das auch machen können. Wenn ich nämlich jetzt hier anfange und rückwärts laufe, was nichts anderes ist, als die Umkehrabbildung mir anzuschauen, dann sehe ich hier, ich gehe von der 1 zur 4, wenn ich diesen Pfeil rückwärts laufe. Ich gehe von der 4 zur 2, wenn ich diesen Pfeil rückwärts laufe. Und ich gehe von der 2 zur 1. Und dann kriege ich den gleichen Schritt. Hilft dir das irgendwie weiter? Was ist das in der Sekunde 3, 5? Frage ich nur eins. Okay, 1 und 2 werden nicht bewegt. Das ist ja nicht so besonders spannend. Dann gucken wir mit der 3 weiter. Und ich habe mir das nicht vorher überlegt, dass es so passiert. 3.
Sternchen als richtige Gruppe oder ist das nur der Name für die Menge der Permutationen?
Beides. symmetrische Gruppe Sym n oder symmetrische Gruppe vom Grad n oder so zu sagen. Das heißt, da ist das Wort Gruppe schon mit drin, auch wenn es nicht in Klammern und mit Sternchen ist. Ja, genau. Das ist so ähnlich, ich überlege gerade, was eine gute Analogie ist. So wie man ja auch sagen würde, ja, wir betrachten den Vektorraum R3, dann sagen wir ja auch nicht die ganzen Verknüpfungen und alles noch mit dazu und den Grundkörper, sondern gehen davon aus, dass die Leute in dem Moment wissen, was nun gemeint ist, und trotzdem redet man über den Vektorraum R3 und nicht die Menge aller Vektoren der Länge 3 mit Einträgen aus R oder so. Ne? Also manchmal benutzt man es einfach so als Abkürzung, genauso hier. Und da heißt es dann symmetrische Gruppe und das ist die Abkürzung sowohl für diese Menge als auch für die Menge mit Vektoren. Vielen Dank. Gute Frage. Geht's Ihnen besser?
Ja.
Noch jemand? Noch mehr Spaß mit Permutationen? Sonst sage ich mal, Fortsetzung folgt. Irgendwann. Spätestens in der Algebra, glaube ich. Gut. Okay, dann haben wir doch jetzt schon was abgearbeitet. Und ich gucke auf meine To-Do-Liste. Dann hatte ich jetzt noch diese beiden Themen von vorher. Die würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen angucken und auch mal schauen, was Sie vor Ort sagen, wo Sie da vielleicht noch Fragen haben. Und dann können wir gucken, ob wir noch Zeit haben für noch mehr, was Ihnen vielleicht zwischendurch noch eingefallen ist. Ich höre keine Einwände. Okay. Dann nehme ich mir da die andere Tafel. Und meinen Spickzettel. Also mit den großen Austauschern ist es so eine Sache, weil er ja so abstrakt ist. Und das heißt, wir können da jetzt höchstens üben, uns abstrakte Argumente zu überlegen, bei denen man den benutzen kann. Da könnte ich jetzt mit Ihnen so ein paar Beispiele besprechen. Und dann gucken wir, was da vielleicht für Fragen aufkommen. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Und inwiefern helfen da Ausnahmen? ist vielleicht für die dritte Klausur nicht so wichtig, sondern höchstens hilfreich, aber spätestens in der Abschlussklausur müssen wir das einfach mal wiederholen. Ist ja noch Zeit. Im großen Austauschsatz brauche ich eine Basis und eine linearunabhängige Menge. Und dann ist die Aussage, dass ich die linearunabhängige Menge in die Basis eintauschen kann. In dem Sinne, dass ich innerhalb der Basis eine Menge finden kann, die die gleiche Mächtigkeit hat wie die linearunabhängige Menge, die ich also habe. Und dann werfe ich die eine Menge raus, tausche die andere rein und kriege wieder eine Basis. Das sind also die beiden Zutaten. Und ich würde sagen, das sieht hier gar nicht so schlecht aus. Der Kollege hat gerade schon gesagt, zack, diesen Vektor, eine benötigte Menge, linearunabhängig, wunderbar. Die andere Zutat könnte unsere Standardbasis sein. Und dann gucken wir mal, was der Austauschsatz sagt.
Informationen habe über einen Vektorraum im Homeoffice
Algorithmus. Und dann stehen da halt so ein paar Vektoren und von denen kenne ich die Bilder und soll jetzt irgendwas damit machen. Also zum Beispiel entscheiden, ob das eine bijektive Abbildung ist oder Eigenwerte ausrechnen oder was weiß ich. Na, wenn jetzt das einer der Vektoren ist und ich dann noch von einem Standardbasisvektor und vielleicht noch irgendeinem ganz anderen die Bilder habe, dann ist ja sinnvoll zu gucken, bilden die drei Elemente, deren Bilder ich kenne, eine Basis? Wenn nicht, dann ist die Frage, habe ich überhaupt genug Informationen über meinen Vektorraumhomomorphismus? Das wäre eine interessante Anschlussfrage. Wenn sie eine Basis bilden, was ich ja zu Fuß rausfinden kann oder eben so durchtauschen, dann kann ich ganz schnell die Infos, die ich über die Abbildung habe, da quasi eintragen. Eine Abbildungsmatrix ist auch schnell in Verdacht. So, bevor wir jetzt zum anderen Thema kommen, nämlich nochmal eine Matrix invertieren, möchte ich Sie fragen, ob jetzt, aufbauend darauf, Sie noch weitergehende Fragen zum Thema Tauschen haben. Also nach dem Motto, wie ist das, wenn das Tauschen nicht immer geht, was mache ich dann oder was für andere Fragen könnte man da noch stellen oder irgend sowas noch an dem Dunstkreis? Thema Tauschen? Gerade nicht. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage. Erstmal. Und dann gucken wir, ob was Neues auf unsere To-Do-Liste kommt. Ich habe nämlich auch noch eine kleine Aufgabe für uns alle, mit der wir jetzt starten können und das wird uns dann bis zur dritten Klausur und wahrscheinlich auch darüber hinaus begleiten. Das möchte ich aber am Ende mit Ihnen besprechen. Ich habe mir eine Matrix mitgebracht, der man ansieht, denke ich, dass sie invertierbar ist. Wir gucken gleich mal. Das ist unsere Matrix. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, minus 1. Ich behaupte, dass man sehen kann, dass die invertierbar ist, aber bin bereit, mich auch in eine Diskussion mit Ihnen einzulassen. Wer sieht das noch? Wenn ja, wie? Wer sagt, alles Blödsinn, das kann man gar nicht so schnell sehen? Da dürfen Sie jetzt erstmal ran. Im Verfahren merken wir ja auch, ob es so ist, aber trotzdem, ich wollte es nur einmal vorher fragen. Wie können Sie das so schnell sehen, dass die vollen Ränder?
Weil die zwei Vektoren sind ja unabhängig.
Wie können Sie das so schnell sehen?
Weiß ich nicht.
Ja klar, ich sehe es auch. Aber die Frage ist ja wie. Was für Tricks gibt es? Was können wir im Kopf für kleine Rechnungen machen, um das zu sehen? Das ist ja das, was wir üben wollen. Das habe ich da und da und da drin gesehen. Sie?
Also ich habe es darin gesehen, dass es schnelle Dreiecksumwandlung ist.
Ah! Das ist immer ein guter Trick, wenn man in einer Umformung eine Dreiecksmatrix hinkriegt, bei der man das dann so ablesen kann, das ist immer richtig gut und viele von Ihnen haben das im Kopf wahrscheinlich gemacht. Was für eine Umformung haben Sie gemacht? Genau, wenn ich die von der abziehe, genau, dann habe ich da oben eine Null, dann sehe ich sofort die Dreiecksform. Genau. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Manchmal kann man mit einer Umformung oder mit einer Linearkombination sehen, dass der Zeilenraum eine Basis enthält. Fall für R3, ja?
Okay.
Noch eine andere Idee?
Nee, so.
Okay. Es haben sich aber noch mehr Leute gemeldet. Was hatten Sie für eine Idee? Ich glaube, Ihre Hand habe ich auch gesehen.
Nee.
War das gleiche, okay. Ja, wahrscheinlich hatten viele ähnliche Ideen im Kopf. Ich sage mal noch eine, die ich oft benutze. Ich weiß gar nicht, wann ich mir das angewöhnt habe, aber hier zum Beispiel, da sehe ich ja, dieser Vektor und dieser Vektor, die erzeugen zusammen schon einen zweidimensionalen Teilraum von R3. Jetzt ist nur die Frage, ob dieser letzte in dem Erzeugnis liegt oder nicht. Und der Gedanke, den ich mir dann halt so mache, ist, naja, der plus der ergibt den Vektor 1, 0, 0, sodass ich insgesamt eine Basis für R3 habe. Also nicht um, das heißt, selbst wenn ich es mit diesen drei Vektoren nicht sofort sehe, sehe ich es aber, wenn ich den einen ersetze durch 1, 0, 0. Das heißt, ich mache quasi so ein Austauschen mit den Zeilenvektoren in der Matrix. Ergibt das Sinn? Das was, also irgendwann habe ich angefangen, das zu machen. Wenn man das so schnell sieht, dann tausche ich, sehe, dass dann die Menge eine Basis enthält für R3 und dann bin ich auch fertig. Noch mehr Ideen?
Sie haben es nicht auch gemacht, sich überlegt, dass man die eine Zeile aus dem anderen rausstellen kann. Wenn das nicht
kann geht, die Matrix dann vollen Rang haben?
Also wenn es nicht geht, dann hat sie vollen Rang. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vektor aus dem anderen rausstellen könnte, dann hätte sie nicht vollen Rang.
Genau, das ist auch was ich häufig mache, aber tatsächlich eher in die andere Richtung. Also, ob ich einen Vektor durch die anderen darstellen kann, das probiere ich eher aus, wenn mein erstes Bauchgefühl mir sagt, dass sie nicht voll anfangen. Wenn ich das Gefühl habe, sie hat vollen Rang, probiere ich tatsächlich eher dieses andere, also finde eine Basis. Aber was auch hier sehr gut funktioniert, ist, im Kopf mit einer Umformung eine Dreiecksmatrix zu machen und dann zu sehen, dass die vollen Rang hat. Was noch? Hast du eine andere Idee? Was man machen könnte? Okay, war ja schon ziemlich viel. Und im Verfahren kommt ja auch dieses Dreiecksumformen automatisch mit vor. Das machen wir jetzt einfach. Mal gucken, ob das hier hinpasst. Also, ich nehme diese Matrix und mache erstmal eine Dreiecksmatrix draus. Ich schreibe jetzt nicht so groß. Sie sind ja auch, ich hoffe, Sie können das alles sehen und man kann dann ja das vergrößern im Video. Da muss ich nicht so riesig schreiben. Meine erste Umformung ist, dass ich die erste Spalte von der dritten abziehe. Das heißt, ich habe A13-1. Und dann lande ich bei 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, was habe ich dann da? Minus 2. So, dann mache ich weiter. Jetzt habe ich schon eine Dreiecksform. Ah, genau, das ist ein Trick, den man dann auch benutzen kann. Man muss, also wenn man die Dreiecksform hat, dann kann man natürlich hingucken. Man kann aber auch sofort die Determinante sehen und sehen, dass die nicht 0 ist. Und dann ist auch alles schön. Nächster Schritt, die andere Dreiecksmatrix formen. Das heißt, wir müssen jetzt diese 1 noch loswerden. Und für mich sieht das aus, als ob da jetzt ein Halb irgendwo reinkommt. A3, 1, 1/2. Das glaube ich jetzt das Richtige. Das heißt, ich nehme ein Halb mal die dritte Spalte und addiere die dazu, damit diese 1 da unten verschwindet. Und dann kommt raus 1, 0, 0, 0, 1, 0. Passt das? Minus 2 mal 1/2 ist minus 1, plus 1 ist 0. Ja, alles richtig gemacht. Die minus 2 bleibt da. Jetzt bin ich schon mal diagonal gestellt. Und eine Umformung fehlt mir noch, denn ich will ja bei der Einheitsmatrix rauskommen in diesem Verfahren. Und da muss ich jetzt multiplizieren mit der Matrix, die 1, 1, minus 1/2 auf der Diagonale stehen hat. Da schreibe ich einfach so hin. Stern 1, 1, minus 1/2. Das ist jetzt baby klein, tut mir leid, ich hoffe, man kann es noch lesen. Und dann komme ich bei der Einheitsmatrix raus. Warum habe ich das da so klein hingequetscht und die Umformung dran geschrieben? Warum? Hätte ja auch einfach rechnen können.
Weil man die Seitenumformung der Einheitsform, also von der Einheitsmatrix ausgehend machen muss.
Genau. Und zwar in der gleichen Reihenfolge. Und dann schreiben wir es einfach darunter, damit wir sicher sind, dass wir alles in der gleichen Reihenfolge machen. Also lege ich los mit der Einheitsmatrix. Und ich schreibe die Umformung jetzt nicht dran, weil wir da oben stehen. Die mache ich dann einfach so. Ist das in Ordnung, dass ich die jetzt nicht nochmal dran schreibe? So, was habe ich denn? Na, von hier die erste auf die dritte, aber mit minus 1. Dann habe ich 1, 0, 0, 1, 0 und dann minus 1, 0, 1. Jetzt habe ich Spalten vorgelesen, das mache ich sonst nicht. Ich lese nochmal Zeilen vor. 1, 0, minus 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Als nächstes multipliziere ich mit der Additionsmatrix A3, 1, 1/2. Am besten schreibe ich Spalten und lese dann Zeilen. Sonst komme ich damit nicht klar. So, nee, Moment. Ich muss ja die Rechnung noch machen. Also das da drauf und 1/2. Ich glaube, dann ist es so. Minus 1, 0, 1, 0, 1/2, 0, 1. Denn hier habe ich ja eine minus 1/2, die da vorne drauf geht, dann wird aus der 1 1/2. Und hier habe ich 1/2, was da vorne drauf geht, dann wird aus der 0 1. Und wenn ich Quatsch erzähle, dann beschweren Sie sich bitte. Am Ende haben wir auch noch den Test. Aber je früher Sie meinen Quatsch entdecken, desto besser. Jetzt kommt noch die Multiplikation mit der Matrix, die auf der Diagonale 1, 1 und dann minus 1/2 stehen hat. Und das ist eine Matrixmultiplikation, die ich jetzt nicht im Kopf machen möchte, sondern die ich nochmal hinschreibe. Einfach weil da diese 1/2 Leute rumlaufen. Das heißt, ich mache eine Nebenrechnung. 1/2. Und ich muss jetzt von rechts mit dieser Diagonalmatrix multiplizieren. 0,0 ergibt 1,5. Die erste Zeile, zweite Spalte, da sehe ich, dass hier die 0 und die 1 aufeinandertreffen, also 0. Und dann habe ich hier noch die letzte und das läuft für mich auf 1,5 hinaus. So, zweite Zeile, das ist einfacher, da steht 0, 1, 0. Und da komme ich dann auf 0, 1, 0. Dritte Zeile, da komme ich auf 1,5, 0 und minus 1,5. Ja, ich glaube, so kommt das raus. Ich glaube, das ist meine Matrix. Dann schreibe ich die mal ab, da oben. Oder ich mache mal einen Pfeil hin, so. Das ist die. Und jetzt behaupte ich, oder jetzt behauptet unser Verfahren aus der Vorlesung, dass diese Matrix, die wir am Ende ausgerechnet haben, das Inverse ist von der Matrix, mit der wir angefangen haben. Und ich darf das Inverse sagen, weil die invertierbaren Matrizen eine Gruppe bilden und da Inverse eindeutig sind. Also es ist die inverse Matrix dazu. Und dann mache ich mal einen Test und da reicht eine Richtung, denn in Gruppen ist das Inverse ja von beiden Seiten das gleiche. Bitte um Erlaubnis, den Test unten in der Ecke machen zu dürfen und danach zu mischen. Okay. Dann testen wir es nochmal. 1, 0, 1, 0, 1, 0 und 1, 0, minus 1. Sternchen, da ist unser Ungetüm. 1,5, 0, 1,5, 0, 1, 0, 1,5, 0, minus 1,5. Und wir rechnen los. Okay. 1,5 plus 0 plus 1,5 ergibt 1. Jetzt war ich hier in der ersten Zeile, ups, und der ersten Spalte. So. Erste Zeile, zweite Spalte, ergibt 0. Erste Zeile, dritte Spalte ergibt 1,5 plus 0 plus minus 1,5, also 1,5 minus 1,5 und das ist 0. Okay. Zweite Zeile, das sieht gut aus. Da kommt erstmal 0, dann 1, dann 0. Jetzt kommt die dritte, da muss ich mich wieder konzentrieren. 1,5 plus 0 minus 1,5 ergibt 0. Das ergibt auch 0. Und dann habe ich 1,5 plus 0 minus minus 1,5. Also insgesamt plus 1,5, das ergibt 1. Und das ist die Einheitsmatrix und ich freue mich. Freuen Sie sich auch ein bisschen? So, zu Hause. Die Fragen hatten. Ich hoffe, dass ich die jetzt alle gut beantwortet habe. Ich hoffe, dass ein 3x3-Beispiel mit mittlerer Komplexität okay war, um nochmal zu sehen, wie das Verfahren funktioniert. Hier auf der unteren Tafel sehen Sie nochmal, wie wir das Verfahren durchgeführt haben. Wir haben also erst aus der Matrix eine untere Dreiecksmatrix geformt, dann haben wir weiter umgewandelt zu einer Diagonalmatrix, dann gab es da einen Eintrag, der noch störte, den wir dann zu 1 gemacht haben durch weitere Multiplikationen, dann kam die Einheitsmatrix raus. Danach haben wir die gleiche Umformung mit der Einheitsmatrix gemacht, in der gleichen Reihenfolge, mit einer Nebenrechnung. Und dann kam eine Matrix raus, die Kandidat war für das Inverse. Das Verfahren sagt, es ist das Inverse, aber man verrechnet sich ja manchmal, deswegen die Probe und alles passt. Und jetzt werde ich da drüben wischen. Oder? Nee, ich kann einfach da wischen. Du wurdest das abgearbeitet. Hey! Das kommt nicht so oft vor, dass ich in Workshops und Plenum die komplette To-Do-List da habe. Ich freue mich kurz. Jetzt wische ich. Und Sie können überlegen, was Sie vielleicht noch brauchen. Wir haben noch Zeit. Und ich habe noch einen. macht das mit Laplace, sucht sich also eine Zeile oder Spalte aus, schreibt irgendwie los, reduziert das im ersten Schritt auf 4x4-Matrizen, macht dann weiter, reduziert das auf 3x3-Matrizen und dann ist die Frage, darf man da die Determinante sehen oder muss man dann nochmal den nächsten Schritt machen?
Genau, also richtig? Ich sehe das dann auch, wenn ich dann gleich die Determinante sehe oder das dann mit einem anderen Verfahren sozusagen ausrechne,
ja.
Seht das dann noch, dass ich das komplette Verfahren von Laplace angewendet habe oder ist das dann schon eine andere Variante sozusagen?
Okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. Gut. Meine Antwort ist so, und ich erlaube meinen ÜbungsleiterInnen davon abzuweichen und da großzügiger zu sein. Meine Antwort wäre jetzt so, wenn da explizit steht, rechnen Sie das mit dem Laplacischen Entwicklungssatz aus, dann erwarte ich, dass der durchgezogen wird. Okay. Wenn da einfach nur steht, berechnen Sie das auf mehrere unterschiedliche Arten und Sie entscheiden dann, eine davon ist Laplace plus hingucken oder Laplace plus Dreiecksform oder so, dann machen Sie das. Häufig ist es ja so, dass wenn die Matrizen so eine Form haben, dass man es quasi sieht, dass man es dann auch mit Laplace sieht und dass man eigentlich wenig hinschreiben muss. Deswegen ist gar nicht klar, wie viel das an der Stelle bringt, da zu differenzieren. Aber ich verstehe den Punkt. Ja. Die Frage ist ja, wenn es in der Übungsaufgabe explizit steht und man an irgendeiner Stelle was ein bisschen anders gemacht hat, ob es dann dafür einen halben Punkt abzugeben oder so. Deswegen ist es sehr berechtigt. Okay. Ja. Vielen Dank. Gut, dann haben wir das schon geklärt. Dann haben wir jetzt noch zwei Fragen. Ihre habe ich verstanden und kann ich beantworten. Bei Ihnen bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Denn ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit Vektor mit einer Abbildungsmatrix darstellen.
Also ein Vektor abbilden.
Ah, okay. Das heißt, es geht darum, dass Sie eine Abbildungsmatrix haben und einen Vektor und jetzt sollen Sie den Vektor abbilden und die einzige Info, die Sie haben, ist die Matrix.
Ja, und es soll ein beliebiger Vektor sein. Also
wie eine Abbildungsvorschrift quasi. Wo man so x, y, z
ja.
abbildet und das Bild hinschreibt. Ja, okay. Das ist eine wunderbare Frage. Die hätte ich jetzt zweites beantworten. Erstmal die andere. Ich kann erstmal fragen. Grundsätzlich, wenn wir jetzt rausgehen aus der Welt der Vektorräume und so und einfach nur Mengen und Abbildung betrachten, kann mir dann jemand ein Beispiel sagen für eine Abbildung, die injektiv ist, aber nicht surjektiv? Hat da jemand was? Ja?
Von den natürlichen Zahlen zu den reellen Zahlen, dass jede Zahl auf sich selbst abgebildet wird?
Ja, das ist injektiv. Und nicht surjektiv, weil es wirklich mehr reelle Zahlen gibt als natürliche Zahlen. Aha, okay. Sie meinten aber vielleicht von der Menge in sich selbst, oder? Oder was meinten Sie?
Ja, bei Abbildungsmatrizen.
Bei Abbildungsmatrizen. Das heißt, aha, Moment. Auf welche Art von Struktur und von Abbildung sind wir denn eingeschränkt, wenn es sich um eine Frage handelt für Abbildungsmatrizen? Das ist nämlich wichtig. Das ist gut, dass Sie das nochmal dazu gesagt haben. Genau, Homomorphismen und zwar auf was für Strukturen? Wir haben ja viele. Was sind die Mengen von denen, in die wir uns Homomorphismen angucken können? Das können ja zum Beispiel Gruppen sein oder Ringe oder Körper oder noch andere Sachen. Was haben wir noch so? Da hinten?
Vektorräume.
Genau. Wenn Sie so dumm fragt, sind meistens Vektorräume gemeint. Also Abbildungsmatrizen gucken wir uns immer dann an, wenn wir Abbildungen betrachten von Vektorräumen in Vektorräume über den gleichen Körper, die endlich erzeugt sind und die Abbildungen müssen Homomorphismen sein. Ansonsten ergeben Abbildungsmatrizen erstmal keinen Sinn. Diese ganzen Infos brauche ich im Hintergrund. Und jetzt ist die Frage, ob wir auch in diesem Kontext etwas finden, was injektiv ist und nicht surjektiv. Und dann können wir uns auch noch fragen, wie man das an der Matrix sehen könnte. Zum Beispiel. Ja, super Frage, finde ich voll gut. Also überlegen wir. Alpha steht von V und T. V und B sind K-Vektorräume. Und die Frage ist, kann es sein, dass Alpha injektiv ist, aber nicht surjektiv? Dann frage ich jetzt mal in die andere Richtung. Unter welchen Umständen geht es definitiv nicht? Unter welchen Voraussetzungen an Alpha und die Vektorräume V und B können wir das hier auf keinen Fall realisieren, weil er sich dann injektiv und surjektiv immer zusammenhaut?
Sagen, wenn V gleich B ist.
Ja, und warum ist das so?
Ich hätte jetzt gesagt, weil sie dann die gleiche Dimension haben.
Genau, tatsächlich reicht also was Schwächeres. V und B müssen nicht gleich sein, aber wenn sie die gleiche endliche Dimension haben, dann tauchen injektiv und surjektiv immer nur zusammen auf. Quasi sind dann so wie Zwillinge und nicht getrennt. Und wir überlegen gleich nochmal, warum. Das heißt, wenn wir so ein Beispiel stricken wollen, dann müssen Dimension ist eigentlich schon der richtige Ansatz, dass an dieser Stelle das stärkere Konzept als Mächtigkeit. R² und R³ haben beide unendlich viele Elemente. Die Mächtigkeit nützt uns dann zu viel. Aber die Dimension über R sind unterschiedlich und das wird nicht verhandelt. So, aber welcher Satz sagt denn was über die Dimensionen von V und B aus in Bezug auf Vektorraum und Morphismen und kann deshalb hier vielleicht nützlich sein?
Der Dimensionssatz für Vektorraum und
Morphismen? Ja! Die Dimension von V ist die Dimension Kern von Alpha plus die Dimension vom Bild. Natürlich brauchen wir das Alpha Vektorraum und Morphismen. Jetzt überlegen wir mal, was in dieser Gleichung hat denn was mit dem Thema Injektivität zu tun? Das ist so ein Moment, wo ich mir tatsächlich so eine Klingel wünsche, wie bei Pablo. So. Ding, ding, ding. Man sieht Kern, man denkt.
Also wenn der Kern 0 ist, dann ist es
Injektiv. Richtig, man sieht Kern, man denkt Injektiv. Also bei mir ist es so, ich habe solche Bildungen zu kommen. Der Kern ist 0, beziehungsweise hat dann auch Dimension 0, genau dann, wenn die Abbildung Injektiv. So, haben wir bei Sojektivität auch sowas? Steht in dieser Gleichung irgendwas, was das mit Sojektivität zu tun hat? Haha.
Ja, das Bild, weil wenn das Bild genauso groß ist wie der Vektorraum, dann ist
genau, der Zielvektorraum. Richtig. Wenn das Bild die gleiche Dimension hat wie der Zielvektorraum, dann ist die Abbildung sojektiv. Dann und nur dann. Und wenn der Kern Dimension 0 hat, ist sie injektiv. Dann und nur dann. Und dann kann man ja mal beide Seiten vergleichen. Wenn zum Beispiel V Dimension 2 hat über K und die Abbildung injektiv ist, dann steht hier eine 0. Und dann gibt es hier tatsächlich noch einiges an Möglichkeiten. Also hier muss jetzt ja eine 2 stehen, aber dann gibt es für die Dimension von W einiges an Möglichkeiten, was größer ist als 2, sodass also dann die Dimensionen von Bild und vom Zielvektorraum eben gerade nicht gleich sind. Als die Abbildung injektiv war. So jetzt. Wollen Sie ein Beispiel sehen? Also zwei Zeilen, vier Spalten. Klingt das richtig? Ja, wir können mal gucken. Wenn wir mit einer Basis anfangen, mit R², dann hat die zwei Elemente. Zum Beispiel können wir die Standardbasis nehmen, 1, 0 und 0, 1. Und wenn wir jetzt die Bilder ausrechnen und hinschreiben, dann brauchen wir, um die darzustellen, eine Basis von R hoch 4. Das heißt, wir brauchen da 4 Vektoren, dementsprechend auch 4 Koeffizienten, die man hinschreiben muss. Also müssen wir 4 schreiben. 2 plus 4 ist genau 4. So, und jetzt mache ich das mal eben. 1, 0 wird abgebildet auf 0, 0, 1, 0. Und 0, 1 wird abgebildet auf 0, 0, 0, 1. Das heißt, wenn ich die Abbildungsmatrix bilde, wo in beiden Vektoren ich die geordnete Standardbasis lege, dann kommt das raus. Abbildungsmatrix ist kein Problem. Damit rechnen ist auch kein Problem. Und wenn ich das jetzt so gegeben hätte, könnte ich auch daraus eine allgemeine Abbildungsvorschrift basteln. Damit haben wir die Brücke geschlagen zur nächsten Frage. Alles kein Problem, kann ich machen. Die Vektorräume müssen nicht immer die gleiche Dimension haben. Das muss nicht immer alles quadratisch sein. Und so. So sagt keiner. Wir haben einfach nur irgendwann angefangen, uns hauptsächlich mit Endomorphismen zu beschäftigen. Und das kommt dann später auch in Kapitel 9 wieder. Und dann haben wir die ganze Zeit quadratische Matrizen, einfach weil man die Probleme, die man so lösen will, immer darauf reduzieren kann. Und weil mit quadratischen Matrizen haufenweise Zeug so viel einfacher ist und so viel einfacher zu sehen. Und dann hat man diese einheitlichen Verfahren und was man so macht und muss nicht die ganze Zeit gucken, ja, wenn es mehr Zeilen gibt, dann das und wenn es mehr Balken gibt, dann das und da. Wie kann ich an der Abbildungsmatrix erkennen, dass die Abbildung nicht so ist?
Weil die Definition von dieser Matrix nur 2 ist.
Die was von dieser Matrix ist nur 2?
Die Dimension.
Hat eine Matrix eine Dimension?
Also der Rang.
Der Rang? Mhm. Der Rang ist 2. Und was ist nochmal der Rang?
Dasselbe wie die Dimension vom Bild.
Dasselbe wie die Dimension des Bildes. Und wie groß müsste die sein bei einer soeutischen Abbildung? Dann auch 4?
4.
Genau. Diese Matrix hat gar keine Chance, zu einer soeutischen Abbildung zu gehören. Weil ja 2 kreuz 4 heißt, dass der Rang durch 2 geschränkt ist. Der wird im Leben nicht viel, egal was er wünscht. Okay? Schön. Das hat Spaß gemacht. Danke. Das war eine wichtige Frage. Und jetzt kommen wir zu, wir geben es eine Matrix und wir suchen irgendwie eine Abbildungsvorschrift.
Ja.
Oder?
Ja, wir stellen einen Vektor ab. Also wir bilden einen Vektor ab.
Genau. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man an dieses Problem rangehen kann. Ich mache mal. Wir benutzen vielleicht einfach die Matrix, die wir vorhin schon invertiert haben, als Abbildungsmatrix, denn die ist irgendwie ganz nett. Und ich improvisiere jetzt. Ich stelle 2 Fragen und Sie entscheiden, welche davon wichtiger ist oder welche Sie eigentlich meinten, beziehungsweise ob wir vielleicht auch einfach beide angucken wollen. Denn man kann Ihre Frage wirklich sehr vielschichtig sich angucken, dass es wieder einen sehr schön weit führt und ganz viele Konzepte. Wenn wir es wollen. So, wir haben erstmal eine Abbildungsmatrix erlebt, über die wir nichts weiter wissen. A ist die Matrix von da hinten. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, minus 1. Die kriegen wir jetzt so hingeworfen und dann heißt es, ja, hab Spaß damit. Und die erste Frage, die ich jetzt stellen würde, wäre die, von welchem Vektorraum in welchem Vektorraum könnte überhaupt eine Abbildung gehen, zu der so eine Matrix gehört. Können Sie uns irgendwie einschränken? Das ist ja vielleicht das Erste, was man macht.
Ja, das könnte von R3 nach R3 gehen.
Warum nicht? Genau. Wie kommen Sie auf 3? Also woher wissen Sie, dass die Dimensionen von Start- und Zielbereich jemals 3 sein müssen?
Ich weiß nicht, 3 kurz 2 noch.
Ganz genau. Und wie kommen Sie auf den Körper R? Könnte ja auch ein anderer sein oder einfach ein anderer dreidimensionaler Vektorraum? War das vorgegeben? Sondern
es kann R sein,
kann auch Q sein, kann auch C sein, kann irgendein ganz komischer Körper sein und diese Symbole sind Abkürzungen für Körperelemente und jemand muss uns erstmal erklären, wie man die verknüpft. Es gibt einen Körper mit 3 Elementen, bei dem es sinnvoll ist, die Elemente 0, 1 und minus 1 zu nennen und die Verknüpfung ist dann anders als im R. Dann rechnen wir völlig anders. Können wir zum Spaß machen, wenn Sie total, also wenn Sie noch Ressourcen haben und denken, das ist mir alles noch nicht interessant genug, dann sagen Sie es mir, ich mache eine Podcast-Folge, wo ich diese Matrix zusammenfasse mit 3 Elementen interpretiere und dann geht's los. Aber für den Moment sagen wir einfach, wir treffen die Entscheidung, dass wir das als reelle Zahlen verstehen und sagen einfach, wir arbeiten bei R, das dürfen wir machen, wenn uns das keiner vorgibt. Und Sie haben total recht, dass es sinnvoll ist, das als Abbildungsmatrix aufzufassen für eine Abbildung von R. mir fehlt quasi noch ein Interpretationsrahmen, mit dem ich die Matrix-Einträge überhaupt verstehen kann. Und das wäre zum Beispiel die konkrete Angabe einer Basis.
Ja.
Ja, genau, das fehlt mir auch. Aber vielleicht gab es ja Leute, die jetzt einfach hätten losrechnen können. Die hatten also vielleicht sich vorher schon so eine Rahmen überlegt. Wie hätten sie es gemacht? Ohne weitere Info, wenn ich jetzt gesagt hätte, machen Sie mal. So, manche hätten gesagt, Frau Weidinger, nein, die Aufgabe ist unvollständig gestellt, so mache ich das nicht. Und das wäre völlig okay in so einem Fall. Aber kann ja auch sein, dass manche von Ihnen sagen, ja, Moment, ich denke mir jetzt einfach noch was dazu, sodass ich genug Informationen habe und dann mache ich einfach. Und wenn Frau Weidinger sich was anderes gedacht hat, ist das Ihr Problem. So, gibt es ja vielleicht auch. Hat jemand von Ihnen eine Idee gehabt? Aha, genau, dann dürfen Sie direkt anfangen.
Ich hätte die Standardbasis
genommen. Okay, kann man natürlich machen, wenn nichts weiter vorgegeben ist. So, dann kann man natürlich sagen, okay, ohne Info suche ich mir eine Basis aus und dann kann ich die geordnete Standardbasis nehmen, weil mit der alles so schön einfach ist. Und dann rechne ich damit. Wollen wir das nochmal machen? Kurz und skizzieren, was da rauskommt?
Ja.
Das heißt, wir gucken uns jetzt Frage 1 an mit geordneter Standardbasis. Und wir wollen auf das hinaus, wir wollen so einen Vektor abbilden können. Das heißt, unser Ziel ist eine Formel, x, y, z abgebildet mit Alpha gleich. Und dann soll da irgendwas stehen. Und dann können wir irgendwas einsetzen und das ausrechnen. Wie kann ich denn diesen beliebigen Vektor so schreiben, dass er die Standardbasisvektoren benutzt?
Können wir doch nicht die Standardbasis nehmen.
Warum?
Weil ich dazu schon ein Beispiel habe.
Nochmal was?
Weil ich dazu schon ein Beispiel habe. Und
ah, also bei dem wir eine interessante Basis haben. Okay.
Ja.
Bei dem eine interessante Basis. Diese Matrix hat auch vollen Rang, das heißt, die Vektoren, die hier stehen, bilden doch selber eine Basis von R3, dann nehmen wir doch einfach die. Das ist zwar ein bisschen komisch, aber wir werden sehen, was passiert. Okay, also mit B gut, definiert als Basis, die besteht auf B1, B2, B3 und ich schreibe mal hier rechts, denn rechts in das Kästchen schreibe ich jetzt, was die Vektoren sind.
Schon geklärt.
Ich schreibe eine Zeile hin, die dann möglicherweise schon Wirklichkeit geht es also darum, wie lese ich die Infos aus der Abbildungsmatrix aus? Besser?
Ja.
Okay, üben. Vielleicht kommen unterwegs noch drei Fragen auf, dann bin ich ja da oder andere Menschen. Also da muss ich nochmal ganz konkret nachfragen, hier in diesem Beispiel, und ich habe das jetzt so gemacht, aber an der Stelle nehme ich nochmal fest, kein Problem, dann klären wir das gemeinsam, denn das ist jetzt Ihr täglich Code. Das sind genau die Sachen, die Sie jetzt können müssen, weil alles andere darauf aufbaut. Insofern ist es super, dass wir noch darüber geredet haben. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es geht mit Matrixmultiplikation, wenn man die Koordinaten abbildet. Und Koordinatenabbildung dazwischen schalten heißt in diesem Fall, dass man sowas macht, man stellt die Vektoren dar, dann kriegt man Koeffizienten und wenn man die Koeffizienten in einen Vektor schreibt, ist das der Koordinatenvektor. Und wenn ich den mit der Abbildungsmatrix multipliziere, dann kriege ich den Koordinatenvektor für das Bild. Das heißt, ich kann das mit der Matrixmultiplikation machen, viele Leute mögen es lieber, was total okay ist, aber dann muss ich immer diese Koordinatenabbildung mitdenken, es sei denn, ich habe die Stange. Kannst du gerne eine Frage?
Also, ich kann jetzt quasi das schon ausrechnen mit Matrixmultiplikation, aber dann muss ich, also ich brauche keine Standardbasis, um mit Matrixmultiplikation zu
arbeiten. Richtig. Wenn Sie mit Matrixmultiplikation arbeiten wollen, ohne Standardbasis, ich male auch ein Bild, was das vielleicht deutlich macht. Also, mit Matrixmultiplikation sieht es so aus. Hier ist mein Vektor. Brauche ich irgendwas, irgendwelche Pfeile oder so. Pfeile sind halt doof, aber ich mache einen lustigen Pfeil. So, lustiger Pfeil. Koordinatenabbildung. Dann kommt hier ein neuer Vektor raus. V meinetwegen. Dann bilde ich V Stern nach. A ist meine Abbildungsmatrix. Und dann kommt Interpretation als Koordinatenvektor. Und dann kommt das Bild. Das ist die umständliche Variante für ich will nur Matrixmultiplikation machen. Und es gibt Situationen, in denen das trotzdem super schnell geht, einfach weil man so viel weiß und weil die Koordinatenabbildung nur einfach ist. Das ist manchmal so. Also wenn die Basis nicht zu nervig ist, dann kann es sein, dass man wirklich fast durch Hingucken diese Übersetzung kriegt, davon in den Koordinatenvektor. Dann rechnet man das aus und dann macht man die Übersetzung zurück und kriegt das Bild. Und der Grund, warum das mit der Standardbasis so einfach ist, ist der, dass in diesem Schritt nichts passiert, denn jeder Vektor ist sein eigener Koordinatenvektor. Und dass auch hier hinten nichts passiert, denn jeder Vektor ist sein eigener Koordinatenvektor, sodass man nur noch die Matrixmultiplikation in der Mitte hat. Das heißt, was man sich merken sollte, ist eben gerade nicht der Ausschnitt in der Mitte, sondern was man sich merken sollte, ist das ganze Bild mit Post-its dran, wann fällt was weg. So, das ist mein Tipp. Großes Bild merken, Post-its dran, wann fällt was weg und fallen. Und wir können das gerne alles zusammen ausexekutieren, wenn Sie wollen.
Jetzt passt so, so ist es richtig gut erklärt mit dem Bild.
Das freut mich. Vielen Dank. So, na? Noch stehe ich, noch bin ich wach. Was haben Sie noch? Okay. Ich biete Ihnen jetzt folgende Option an. Ich stoppe gleich das Video. Das heißt, ich nehme gleich nochmal die Kamera, stoppe das Video. Lade die, die jetzt in kleinerer Runde noch was mit mir besprechen wollen, allen nochmal zu kommen. Dann können wir nochmal in kleinerer Runde Zeug an die Tafel kritzeln und noch Dinge klären. Das geht. Audio macht man auch aus. Das sind dann wirklich nur wir in der kleinen Runde. Und die anderen lade ich ein, Feierabend zu machen oder aber in den ersten Stock zu gehen. 102, 103, wo es die üblichen bunten Karten gibt mit haufenweise Zeug zum Wiederholen und zum Üben. Aktuelles Zeug und älteres Zeug mit kompetenten Menschen. Und dann können wir da noch ein bisschen rumlaufen. Ich komme danach, wenn ich hier nicht mehr gebraucht werde. Findet es Ihre Zustimmung, das so zu machen? Gut, dann danke ich Ihnen für die vielen fantastischen Fragen. Danke erstmal, ich mache mal hier alles aus.